hat eine Art Befreiung. Ich habe zugleich geweint. Ich war froh und konnte leider auch das nicht laut äußern, weil das Kind auf meinem Schoß saß und geschlafen hat.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexandra Manatidou, Redakteurin für Politik und Wirtschaft. Und unser Thema heute ist der Krieg im Nahen Osten. Konkret geht es um die Situation im Iran. Dazu spreche ich mit einem iranisch-deutschen Apotheker, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte. Er hat Familie im Iran und steht mit Apothekerinnen und Apothekern vor Ort in Kontakt. Er kann uns ein bisschen was über die Situation vor Ort erzählen und berichten, wie es ihm mit der Situation gerade geht.
Hallo Frau Manatidou.
Der Krieg fing am 28.02., also am Sonntag an. Die USA und Israel haben Iran attackiert. Einige Stunden später kam die Meldung, Ali Khamenei ist tot. Er war das politische und religiöse Oberhaupt des Iran und das fast 37 Jahre lang. Was haben Sie gemacht, als Sie davon erfahren haben?
Ich war tatsächlich dabei, mein Kind zum Schlaf zu bringen. Mhm. Und wir haben ja verschiedene Nachrichten darüber gehört. Also es gab ja so Gerüchte erstmal die 12. Sender Nummer 12 aus Israel hat darüber berichtet. Dann hätte angeblich Netanyahu die Leiche schon gesehen. Und dann schließlich haben dann die staatlichen Medien in Iran das bestätigt. Und auf der einen Seite ist man natürlich traurig, dass ein Mensch gestorben ist. Mhm. Das gebietet sich als Apotheker, weil wir ja sozusagen immer an der Front sind, um Menschenleben zu retten. Aber in diesem Falle, muss man ehrlicherweise zugeben, war ich schon sehr erleichtert, weil dieser Mensch, dieser Diktator für den Tod von über 50.000 Menschen zuständig war und die Befehle erteilt hat. Und ich hatte eine Art Befreiung. Ich habe zugleich geweint. Ich war froh und konnte leider auch das nicht laut äußern, weil das Kind auf meinem Schoß saß und geschlafen hat. Aber es waren gemischte Gefühle. Es war zum ersten Mal, dass ich sowohl geweint habe, aber auch schreien wollte, die Hände in den Himmel hob und happy war. Mhm. Das war grotesk, weil normalerweise beim Tod eines Menschen freut man sich nicht. Mhm. Aber diesmal muss ich leider gestehen, dass ich mich gefreut habe.
Warum haben Sie sich so sehr gefreut?
Ich habe mich deswegen gefreut, weil vor nicht mal 50 Tagen hat dieser Mensch die Proteste im Iran brutal niedergeschlagen. Mhm. Er hat den Befehl erteilt, dass viele Menschen umgebracht werden sollen und die Schussverletzungen mit Luftgewehrpistolen haben Leute dazu geführt, dass sie blind wurden. Und das hat er nicht nur in diesen Jahren gemacht, sondern 2 Jahre zuvor, 6 Jahre zuvor, 8 Jahre zuvor, 10 Jahre zuvor. Also wenn man das Ganze zurückgeht, dann ist es so, dass es schon seit 20 Jahren Menschen wegen ihm sterben, weil sie einfach protestieren wollen und sich nicht nehmen lassen zu protestieren. Und die werden aber auf offene Straße erschossen. Und das ist halt sehr traurig und zumal es hieß, ja, sie wollen die Leiche haben, dann müssen sie Blutzoll zahlen und sie müssen für jeden Kugel bezahlen. Und man hat auch die Videos diesmal gesehen, wie viele Leichen es waren. Also das war wirklich jetzt nicht übertrieben, wo man davon ausgehen würde, dass irgendeine Partei irgendwie politisch die untereinander sich dann Streit haben. Das ist ja im Nahen Osten ja immer so. Man versteht nicht so ganz, wieso die Leute nicht friedvoll leben, miteinander leben möchten. Aber diesmal war es wirklich anders. Und die Menschen waren friedlich auf der Straße gekommen, haben nichts gemacht und wurden einfach kaltblütig erschossen. Und das hat dazu geführt, dass sowohl meine Frau als auch ich und meine gesamte Familie sehr traurig waren darüber. Und das ist in keinem anderen Land, innerhalb von 2 Tagen 50.000 Menschen umzubringen. Das ist ein trauriger Rekord, leider. Das ist
genau, das würde ich ganz gerne an dieser Stelle ein bisschen einordnen. Es gibt keine offiziellen Angaben zu diesen Zahlen. Es gibt mehrere Organisationen, die versuchen zu sagen, wie viele Todesopfer es gab bei den Protesten, dass es Schüsse gegen den Protesten gab, ist mehrmals berichtet worden, auch von Augenzeugen, aber auch von Menschen aus der Diaspora, die mit Menschen vor Ort geredet haben. Aber es ist alles sehr schwierig, das tatsächlich, also offiziellen Angaben gibt es tatsächlich nicht. Die neuesten Zahlen, die ich jetzt gefunden habe von der Organisation, zum Beispiel Human Rights Activist News Agency, sprechen von 7000 Toten, aber die gehen auch von einer deutlich höheren Zahl aus. Also es ist alles, ja, wie gesagt, es gibt keine offiziellen Angaben zu den Protesten. Wir wissen aber, dass sie brutal niedergeschlagen worden sind.
Von der Regierung. Genau, und in diesem Zusammenhang, sehr geehrte Frau Natu, die Herausforderung ist die, dass jeder Iraner mindestens 10 weitere Iraner kennt, die einen Familienteil verloren haben. Mhm. Und das Schlimme dabei war, man kann das nicht offiziell bestätigen, weil das iranische Regime, das terroristische Schurkenstaat, leider es nicht erlaubt, dass unabhängige Medien dort arbeiten, und das Internet war ja abgeschaltet. Mhm. Da frage ich mich, wie will man denn an eine zuverlässige Quelle denn kommen? Mhm. Reichen nicht die Gräber, oder müsste man noch theoretisch jemanden vor Ort haben? Und natürlich hat der Iran oder das iranische Regime ein Interesse daran, die Toten als wenig darzustellen. Aber es waren leider deutlich mehr, und die Dunkelziffer wird leider als Dunkelziffer nur stehen gelassen und nicht darüber gesprochen. Sie haben recht, bestätigt ist es nicht, aber diese Dunkelziffer, da kann man sich jetzt wenig darunter vorstellen, aber mindestens ist es auf jeden Fall über 10.000. Und in verschiedenen Angaben, wenn man da mit den Menschen spricht, weil letztendlich wurden ja manche Menschen auch sogar im Krankenhaus als Verletzte, wurden dann später auch umgebracht. Das heißt, die haben es verletzt überstanden, hatten einen Knieschuss gehabt, kamen dann ins Krankenhaus, und irgendwie haben die Polizisten das davon erfahren und haben dort quasi Gnadenschuss gegeben.
Und genau, diese Tote hatten wir auch berichtet bei der Pharmazeutischen Zeitung, weil es gab auch mehrere Berichte von Organisationen, die auch von solchen Fällen gesprochen haben, dass eben Protestierende dann auch in den Krankenhäusern festgenommen worden sind und so weiter. Und im Züge dessen wollte ich auch erwähnen, dass auch bei diesen, also bei dem Krieg, wurde jetzt auch das Gandhi-Krankenhaus in Teheran am Sonntag von einer Rakete getroffen. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, es gab vor circa einem Monat gab es die brutal niedergeschlagenen Proteste im Iran, und damals hatten wir auch darüber gesprochen, dass Apotheken unter prekären Arbeitsbedingungen arbeiten mussten. Dazu hatte ich auch einen Text geschrieben, und wir hatten auch miteinander gesprochen. Was hören Sie jetzt von Apotheken vor Ort? Wie ist denn die Situation gerade?
Die Situation gerade ist ein bisschen unübersichtlich, durcheinander. Auf der einen Seite freuen sich wirklich viele Iranerinnen und Iraner, die sehen diese Attacken, diese Luftangriffe auf den Iran als Befreiung. Also ich möchte eindeutig dann sagen, mit den Leuten, die ich gesprochen habe, bevor leider wieder das Internet abgeschaltet wurde, die haben sich darüber gefreut, dass der Diktator ums Leben gekommen ist und die ganze terroristische Regime quasi ums Leben gebracht wurde, weil das Problem ist ja, man kann nicht mit diesem Regime da verhandeln. Und das hat man jahrelang ja vorher gesehen. Und dementsprechend war man sehr froh, dass diese Attacken da gab, obwohl es nie leicht ist für eine Person. Und man ist nicht naiv, was man denkt, dass die Amerikaner und Israelis eingreifen, um die Demokratie in den Iran zu bringen. Die Geschichte zeigt was anderes. Aber kein anderes Land, weder die EU noch Deutschland, hat intensiv sich um das Schicksal von den gestorbenen Seelen sonderlich gekümmert. Und deswegen sehen es viele Iranerinnen und Iraner als einen großen Befreiungsschlag. Also diese Wahrnehmung ist eine ganz andere. Das ist, ich habe das gehört, das ist sehr grotesk, aber vielleicht beschreibt es am besten, wenn man einen Tumor rausoperieren möchte, dann wird man in Narkose gestellt, da bekommt man auch einen Stich. Aber letztendlich, wenn der Tumor rausoperiert ist, wird man ja wieder gesund. Und das sind, wir befinden uns mitten in der OP. Zwar ist ein großer Teil von dem Tumor schon raus, aber nicht das Ganze. Und dementsprechend, so beschreiben das die heimischen Kolleginnen und Kollegen. Die medikamentöse Versorgung war schon von Anfang an ein bisschen angespannt, weil das Regime dort sozusagen Medikamente immer ins Ausland verschifft hat, und die eigene heimische Bevölkerung hatte sehr wenig gehabt, obwohl Medikamentenexport ist im Iran verboten. Verboten aus dem Grund, weil einfach Medikamentenknappheit entsteht. Auf jeden Fall, diese Angaben, dass Arzneimittelknappheit entsteht, das sind diverse Fachliteraturen vorhanden und die Industrie im Iran ist auch zum Stillstand geblieben, weil einfach die Währungskrise auch vorhanden ist. Dadurch, dass der iranische Rial, also die iranische Währung, so abgewertet wurde gegenüber dem Dollar oder Euro, lohnt es sich quasi nicht mehr wirtschaftlich, industriell in der pharmazeutischen Industrie tätig zu werden. Und die Wirtschaft, in Anführungszeichen, ist erkrankt und mit Zinsen von über 30%, was für uns in Deutschland unvorstellbar oder utopisch wäre, ist dort Realität. Summa summarum, das, was man als Apothekerin oder als Apotheker dort im Iran hat, ist die Medikamente, also wir reden jetzt nicht über Antibiotikatherapie, sondern über hochwertige Versorgung, ist sehr, sehr angespannt. Krebspatienten, MS-Patienten, alle Patienten, die mit Biosimilars, Antikörper, Insulinpatienten, die sind es ist sehr schwer, die Versorgung für diese Patienten zu gewährleisten, weil einfach das teurer ist. Wobei im analgetischen Bereich, also mit Paracetamol, Ibuprofen, da ein bisschen der Markt entspannter ist.
Es ist auch so, dass viele Menschen, die in anderen Ländern wohnen, also die Diaspora, auch versucht, irgendwie Medikamente ins Land zu bringen, oder?
Ja, richtig. Mhm. Aber leider, wie es Ihnen auch bekannt ist, fliegen ja keine Flieger mehr nach Teheran oder Dubai oder umliegende Länder. Vorher war das ja so, dass man den Patienten mittels Koffer illegalerweise, sage ich mal, die Medikamente versorgt hat. Die Patientinnen und Patienten haben ihre Medikamente sozusagen über Passagiere geliefert bekommen. Das war semi-offiziell, weil die iranische staatliche Gesundheitsagentur will natürlich halt nur iranische Medikamente haben und die auch einen iranischen Beipackzettel haben. Und das ist auf der einen Seite verständlich, aber wenn der Markt aus dem Land nichts hergibt und sogar interessanterweise, manche Medikamente sind hier in Deutschland günstiger als dort drüben in Iran, weil halt immer ein Währungskurs immer eine Rolle spielt, weil wir hier in Deutschland ja relativ stabile Preise haben und diese stabile Preise haben wir im Iran leider nicht. Also Medikamente, die Angehörigen im Iran mit Medikamenten zu versorgen, ist deutlich schwieriger bis unmöglich geworden. Wir haben nur Grenzen, die sozusagen offen sind, die zur Türkei offen sind und wo die Menschen dort sozusagen ein- und ausreisen können. Freunde von uns waren die Eltern am Samstag im Flugzeug und wollten losstarten. Und es war direkt eine Stunde, nachdem der religiöse Führer attackiert und umgebracht wurde, neutralisiert wurde. Saßen die im Flugzeug schon und wollten durchstarten, wo alle Flieger quasi gecancelt, storniert wurden. Der einzige Weg ist quasi der Bodentransport beziehungsweise über die Straße. Die Versorgung von den Patienten war schon prekär und jetzt wird es dann noch schwieriger, weil sie auch zu Hause bleiben müssen und möglichst nicht aus dem Haus rauskommen sollen. Und viele Angehörige von uns brauchen aber medizinische, pharmazeutische Hilfe und das wird dadurch halt erschwert.
Es gibt jetzt diverse Meinungen. Manche Expertinnen und Experten sagen, dass das Regime äußerst resilient ist und dass es unwahrscheinlich ist, dass es zu einem Zusammenbruch des Systems kommen wird. Andere wiederum sind denken, dass Pahlavi ein Übergangsführer werden könnte und das möchte auch, sagte zumindest, den Weg in einer neuen Verfassung ebnen und freie Wahlen unter internationaler Aufsicht ermöglichen. Mich würde jetzt interessieren, was wünschen Sie sich für Iran?
Freiheit. Freiheit und Selbstbestimmungsrecht, das ist das, was ich mir wünsche. Die Person Reza Pahlavi symbolisiert nicht nur eine Dynastie, die vor 50, also fast 47 Jahren, fast 50 Jahren vorher im Iran war, wo der Iran gute Beziehungen mit dem Westen und Amerika hatte, wo der Iran sozusagen wo die Frauen ein selbstbestimmtes Leben hatten, ob sie jetzt ein Kopftuch tragen möchten oder nicht, und wo einfach sozusagen die medizinische Versorgung teilweise besser war. Die hatten damals in Polikliniken, was wir auch in Ostdeutschland hatten. Das heißt, man müsste nicht unbedingt zu großen Krankenhauszentren fahren. Medizinische Versorgung war, ich sag mal so, nicht optimal im Vergleich zu den Industriestaaten, aber auf jeden Fall besser als heute. In jeglicher Kategorie war vor 47 Jahren, die Menschen hatten mehr Sicherheit, mehr, sage ich mal, wirtschaftliche Sicherheit, Planbarkeit als heute. Und dementsprechend ist das so, dass viele Menschen sich die goldene Zeiten zurückwünschen, wo einfach der Iran nicht mehr als Schurkenstaat, sondern einfach als Teil der Gemeinschaft erkannt wird, und dass viele Touristinnen und Touristen nach in den Iran kommen und dort Zeit verbringen. Und genau das symbolisiert der Reza Pahlavi. Also es geht nicht per se um eine Person, um die Monarchie, um den König, sondern um die Symbole der Zeit vor 50 Jahren, wo der Iran in der Staatengemeinschaft nicht der Finanzierer und Unterstützer von terroristischen Staaten und fanatisch islamistische Fanatiker waren.
Es gab auch viele Proteste hierzulande. Hm. Waren Sie auch dabei?
Ja, es gab viele Proteste. Erstmal hat, das ist Teil seines Namens, deswegen bitte nicht wundern, wenn ich das so ausspreche, seine Majestät, der Reza Pahlavi, auch München, hat er allen Iranerinnen und Iraner aufgefordert, dorthin zu gehen. Es waren über 300.000 Menschen und die deutsche Polizei hat 250.000 erstmal bestätigt und dann wurde es erhöht auf 300.000. Und da waren wir in Theresienwiese, da wo es normalerweise Oktoberfest fröhlich zugeht, haben wir alle uns in die Arme genommen und schön geweint, weil man kommt da rein und dann sieht man, dass es zum Valentinstag die Polizistinnen und Polizisten Blumen geschenkt bekommen, dass man sich bei der Polizei bedankt, dass man sich überhaupt hat versammeln dürfen, dass man die deutsche Nationalhymne erstmal singt als Gastgeberland. Die Iranerinnen und Iraner sind sehr dankbare Menschen. Viele von denen sind hier als politische Gefangene oder Geflüchtete hierher gekommen und haben die deutsche Gastfreundlichkeit erlebt und sind dafür dankbar. Und ich kenne es kaum von irgendeiner Kundgebung, dass man die deutsche Nationalhymne abspielt, geschweige denn einen Staat und Polizei nicht beschimpft. Und das gab es bei diesem Protest, bei dieser Kundgebung nicht. Es war alles emotional, es war sehr kultiviert alles. Die Polizei hat, jeder Polizist hatte 3-4 Rosen gehabt und ein Polizist sagte zu mir, ich habe jetzt meine Rosen für meine Frau jetzt für heute mitgenommen, da muss ich nicht mehr kaufen gehen. Polizeiwagen sogar, also Mannschaftswagen wurden mit Rosen überdeckt und die sozusagen Dankbarkeit des iranischen Volkes war unübersehbar und es waren viele Europäerinnen und Europäer da, aus Schweden waren Menschen da, aus Frankreich waren Menschen da, aus Spanien waren Menschen da, also dieser Weckruf war, also das, daran sieht man halt diese Iraner, die im Diaspora leben, dass sie schon dass die Mehrheit hinter dem seine Majestät Reza Pahlavi steht. Das war die größte Kundgebung Europas von Iranerinnen und Iranern. Das wurde natürlich getoppt von den Iranerinnen und Iranern, die in Toronto leben. Da kamen bis zu 500.000 Menschen auf die Straße. Es gibt ja die längste Straße der Welt, die Yonge Street in Kanada, in Toronto. Und da, das war voller iranischer Flaggen. Und das, obwohl man hier schon in Deutschland aufgewachsen ist, obwohl man sich eher sozusagen beiden Kulturen hinzuzieht, gezogen fühlt, hat mich mit Stolz erfüllt, dass es keine Zusammenstöße gab, dass es keine Beleidigung mit der Polizei, keine Verletzten, keine Toten gab. Genau so haben auch die Iranerinnen in Iran protestiert oder wollten so protestieren, hätte man sozusagen nicht sie umgebracht. Ne? Und dementsprechend, ich war bei den Protesten in München dabei, dann in Frankfurt gibt es ja jede Woche Proteste, nur leider manchmal wegen der Arbeit, und Sie wissen ja, die Selbstständigkeit ruft und Nachwuchs, es ist mir leider nicht möglich, aber sofern eine größere Versammlung ist, sind wir dabei.
Sie sind in Teheran geboren worden. Wann waren Sie das letzte Mal da?
Ich war...
also im Iran, genau, an sich, nicht nur in Teheran.
Ich war Dezember 24 im Iran und es ist so gewesen, normalerweise halb habe ich mich als Apotheker eher aus politischen Überzeugungen rausgehalten, weil ich weiß, wie das iranische Regime gegenüber politischen Andersdenkenden umgeht. Ne? Also es wurden ja auch schon hier in den 90er Jahren kurdische Oppositionelle, es würde jetzt zu weit gehen, aber viele Oppositionelle wurden außerhalb des Landes umgebracht. Analog zum russischen Staat muss man aufpassen, was man sagt, wenn man sich politisch gegen das Regime äußert. Aber mittlerweile ist es mir dann egal, weil zwar habe ich immer noch Familie, die da drüben wohnen und leben und ich sie jeden Tag vermisse, aber man muss halt irgendwann mal für sich die Entscheidung treffen, möchte ich ruhig sein und das terroristische Regime machen lassen oder irgendwann mal aufstehen und dagegen was sagen. Ich glaube, Erich Kästner war es, der gesagt hat, zum Aufstieg des Bösen reicht es, wenn die Guten schweigen. Und deswegen schweige ich nicht mehr.
Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, Vamalida. Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.